Hartgecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Hartgecheckt geht in die nächste Runde. Herzlich willkommen zum Podcast der OVB Sportredaktion über die Star Bulls Rosenheim. Es ist die 51. Folge, die am Mittwoch, 4. Dezember aufgezeichnet wird. An meiner Seite mein Kollege aus der OVB Sportredaktion, Marinus Obermeier. Servus, Marinus.
Servus.
Mein Name ist Thomas Neumeier und wir sprechen über die 6 Punkte, die die Star Bulls am Wochenende geholt haben und blicken natürlich auf das kommende Programm der Rosenheimer Eishockeyspieler. Und da geht's zu Hause gegen den Tabellenführer aus Krefeld. Also es wird spannend, ein großes Highlight. Und wir sprechen in unserer 51. Folge über einen Sommerneuzugang der Star Bulls. Der sitzt uns nämlich gegenüber. Und damit ein herzliches Grüß Gott an Fabian Kutschi. Servus, Fabian.
Servus.
Wir klären es gleich einmal auf, Fabian. Die Aussprache deines Nachnamens ist Kutschi, gell?
Ja, genau, Kutschi.
Genau, weil viele Moderatoren im Livestream und auch Trainer Jari Pasanen sagt da immer so schön Cookie.
Ja, stimmt.
Aber Kutschi ist genau das Richtige.
Ja, oder? Eigentlich schon. Hat sich so eingespielt. Cookie ist ein bisschen einfacher wahrscheinlich für die meisten.
Okay. Fabian, du kommst uns nicht davon. Bei neuen Gästen ist es immer so üblich, dass sich der Gast in 2, 3 Sätzen, in kurzen Sätzen einmal selbst vorstellt. Ja, sag einfach mal ein bisschen was über dich.
Ja, servus miteinander, ich bin der Fabian Kutschi, bin gebürtiger Münchner, habe aber mein ganzes Leben in Bietigheim verbracht, habe dort auch das Eishockeyspiel angefangen zu lernen, seitdem eigentlich in Bietigheim die ganze Jugendlaufbahn durchgemacht, auch die ersten 5 Jahre meiner Karriere bei den Profis dort gespielt und jetzt das erste Mal weg von zu Hause, quasi jetzt natürlich in Rosenheim und ich bin froh, hier zu sein auf jeden Fall.
Sehr schön. Wir sind froh, dass du heute bei uns bist. Und dann steigen wir gleich ein, unser erstes Drittel. Das nennt sich Nachgekartelt und da geht es um die beiden Spiele vom letzten Wochenende. Ein schönes Wochenende, Fabian, oder?
Ja, auf jeden Fall. 6 Punkte, das ist schon immer super. Nimm mal gerne mit, auf jeden Fall.
Ja, 6 Punkte waren zu erhoffen, aber vielleicht nicht zu erwarten, Marinus. Wie siehst du
das? Ja, also in Freiburg, sage ich mal, hätte man schon mit einem Sieg rechnen können, wenn die Star Bulls das spielen, was sie können. Gegen Kaufbeuern war es so eine 50-50-Geschichte, die waren Tabellendritter, auch sehr gut in Form. Also man hat es erhoffen können und erwarten vielleicht nicht, aber man hat auch damit rechnen können.
Kommen wir zum Heimspiel gegen Kaufbeuern. Was für eine Stimmung im Stadion. Wie hast denn du die Atmosphäre erlebt?
Ja, also wie eigentlich fast jedes Heimspiel, würde ich sagen, haben wir super Fans hier. Eine super Stimmung natürlich auch und Kaufbeuern-Fans waren natürlich auch da, die jetzt vielleicht nicht das ganze Spiel so laut waren, nachdem wir in Führung gegangen sind. Aber ja, die Stimmung ist super. Die Fans sind immer hinter uns, denke ich. Und das spürt man auch natürlich auf dem Eis und das gibt einem natürlich auch nochmal die extra Motivation während dem Spiel. Das ist natürlich klar.
Die extra Motivation, Jari Pasanen hat es danach in der Pressekonferenz angesprochen. Hören wir doch einmal rein.
Jungs haben richtig gut gespielt, aber es ist... wenn die erste Müdigkeit kommt, dann haben unsere Fans haben richtig gepusht und waren richtig laut. Und ich glaube, das hilft auch. Und ein paar lange Wechsel, aber trotzdem, wenn deine Fans so einen Alarm machen, das setzt irgendwie Kräfte frei. Das haben wir öfters erlebt und heute wieder. Tolles Publikum wieder. Die haben toll die Jungs nach vorne gepeitscht.
Du nickst. War es bei dir auch so, dass du durch das Publikum nochmal neue Kräfte bekommen hast?
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, wir sitzen auch ziemlich nah mit der Bank, natürlich bei den Heimfans auch. Und es gibt immer, wie ich schon gerade gesagt habe, extra Motivation. Und ja, man hat da natürlich auch mehr Lust zu spielen, für die Fans auch ein Tor zu schießen und so. Und das ist ja klar.
Marinus, für mich diese Stimmungsexplosion, was dann so im letzten Drittel war und nach dem Spiel, das hat ja schon fast Landshut-Charakter gehabt.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also es war schon sehr gute Stimmung, so ist es nicht. Aber Landshut ist dann nochmal was anderes. Vielleicht schafft man es am Freitag gegen Krefeld, aber das ist jetzt nicht so ganz hingekommen, meiner Meinung nach.
Ja. Was? Sprich gleich gegen mich, das ist unglaublich. Fabian, man muss aber auch sagen, Kaufbeuern, nicht umsonst vorher Tabellendritter, war 40 Minuten lang ein sehr, sehr starker Gegner.
Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang, wie du schon gesagt hast, die ersten 40 Minuten waren echt brutal gutes Spiel, ziemlich schnelles Spiel, würde ich sagen. Haben wir uns auch schwer getan natürlich, die natürlich auch. Und hat Spaß gemacht zu spielen und dann im letzten Drittel sind sie ein bisschen eingebrochen Und wir haben natürlich unsere Tore gemacht und war echt aber trotzdem auch ein super Spiel. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es gegen Ende dann so endet, meiner Meinung nach. Also, ja.
Ja, ihr habt es angefangen, eigentlich wie die Feuerwehr, hattet in den ersten 4 Minuten gleich 2 Pfostenschüsse, richtige Druckphase am Anfang. Es hat aber gedauert, bis das erste Tor gefallen ist, bis ins zweite Drittel. Was war denn im ersten Drittel los?
Ja klar, wie man schon sagt, Pfosten, Lattenschüsse und so, ist natürlich immer auch ein bisschen Pech dabei. Und ja, wir müssen halt versuchen, immer alles aufs Tor zu bringen und eine gute D-Zone zu haben. Und dann in der Offensive haben wir auch eine gute Chemie. Manchmal klappt es halt nicht direkt von Anfang an mit den Torschießen. Und dann im zweiten Drittel hat es dann geklappt und im letzten Drittel auch. Und ja, man muss halt immer wissen, dass auch wenn es nicht klappt, dass man quasi daran festhält und immer daran glaubt, dass man noch gewinnen kann, dass man noch Tore schießen kann. Ich meine, Eishockey ist so eine schnelle Sportart, da kann es mal so schnell nach oben gehen, dass man mal 2, 3 Dinger macht. Man kann aber auch mal schnell 2, 3 Dinger kassieren. Also man kann sich nie sicher sein, während im Spiel. Bis zur letzten Minute muss man da immer natürlich auf alles aufpassen. Und ja.
Definitiv. Du warst beim 1:0 mit beteiligt. Shane Henner aufs Tor geschossen und du hast ein bisschen das Screening vom Torwart veranstaltet.
Ja, ein bisschen versucht, einen Torwart die Sicht wegzunehmen. Shane hat natürlich einen guten Schuss gehabt, natürlich, um da das Tor zu schießen.
Ja, aber Shane hat ja ein bisschen gebraucht erst einmal, der hat die Scheibe beim ersten Mal nicht so gut mitgenommen.
Ja.
Du warst aber dann schon vor dem Torwart, oder?
Ja, genau.
Wie stellst du dann drauf ein, dass da...
Ja, ich habe halt gesehen, dass der Nirschl, glaube ich, ist von der Seite gekommen, hat genau. Mit Shane gepasst und ich habe gesehen, okay, da muss ich zum Tor. Habe dann so in dem Moment natürlich den Verteidiger mitgezogen, der da vorm Tor war, so hatte dann Shane mehr Platz und Zeit, auch die versprungene Scheibe dann wieder mitzunehmen und dann den Schuss zu machen.
Ja.
Ein Torwart, die Sicht habe ich versucht, ein bisschen wegzunehmen, aber hat wahrscheinlich nicht 100% geklappt. Aber einfach das, wie ich schon gesagt habe, den Verteidiger mitziehen, dann trotzdem noch halb vorm Torwart zu stehen und dann, dass der Shane natürlich dann einen guten Schuss macht, das ist natürlich auch wichtig, dass wir dann das Tor schießen.
Schaust du da mehr drauf, am Torwart die Sicht zu nehmen oder irgendwie noch abfälschen zu können?
Ja, also ich sag mal so, bei der Situation, wenn der Shane war ziemlich nah eigentlich am Tor, war schon im Slot, dann versuche ich eigentlich dem Torwart die Sicht wegzunehmen, mich davor zu stellen, um quasi dem Torwart eine Ecke frei zu, also wegzunehmen, dass dann der Shane oder ist ja egal, wer dann da ist, da in die andere Ecke schießen kann.
Mhm.
Und natürlich, wenn ich dann angeschossen werde und der geht dann rein, dann ist es mein Tor, dann passiert es halt so, aber normalerweise ist da schon eher die Situation, dass ich dem Torwart die Sicht wegnehme, damit der Schuss dann frei ist. Wenn jetzt der Shane oben an der blauen Linie steht, dann versuche ich, den Torwart auch die Sicht wegzunehmen, aber drehe mich dann mit dem Rücken zum Tor, dass ich dann versuche, die Scheibe eher noch abzufälschen, um dann vielleicht noch den Abfälscher zu machen.
Kommt auf die Entfernung
an. Es kommt auch natürlich auf die Entfernung an, wie schnell es ging halt.
Ne? Ja. Ja, ihr wart in Führung, habt es wirklich gut gespielt, dann fiel der Ausgleich und dann hattet ihr kurz vor der Drittelpause den Penalty von CJ Stretch, der nicht drin war. Kommt auch nicht immer vor, dass er nicht trifft.
Naja.
Was war denn dann in der Kabine los? War so ein bisschen die Enttäuschung groß oder war so... Jetzt erst recht, Mentalität.
Nee, also Enttäuschung gar nicht. Wir waren alle, also wir waren so, ja klar, CJ hat getroffen, das passiert natürlich nicht so oft, aber das Eis war gegen Ende auch ein bisschen kacke, muss man natürlich sagen. aber es war nicht so, dass wir alle, wir haben ganz normal weitergemacht oder waren nicht gedrückt oder irgendwie so und haben einfach gedacht, komm, wenn hat er jetzt nicht getroffen, nicht so schlimm, dann machen wir halt eins danach rein.
Okay, aber hätte so ein Moment sein können, Kaufbeuren hat ausgeglichen, Dann dieser verschossene Penalty, wo so dieses Momentum vielleicht auf andere Seite hilft.
Ja, das kann gut sein, aber ich denke, wir haben ein ziemlich gutes Team, so auch intern und wir verstehen uns auch alle ziemlich gut und so und wir wissen schon, wir haben viele Spiele schon gewonnen, natürlich haben wir auch welche verloren, aber wir wissen schon, was wir können und dass wir haben auch ziemlich viele gute Charaktere in der Mannschaft und auch ältere Spieler, auch jüngere Spieler, die auch schon viel in der DL2 gespielt haben und die wissen natürlich auch, dass wenn man da jetzt den Penalty nicht macht, dann ist es nicht so schlimm, weil wir können einfach als Team dann das Tor in der nächsten Situation erzielen.
Man bricht nicht so leicht weg.
Nein, auf jeden Fall nicht. Also dafür haben wir eine zu starke, charakteristische, gute Mannschaft, um einfach so Dinger wegzubrechen, würde ich jetzt sagen, dieses Jahr.
Okay.
Ja, ihr habt es ja dann nach der zweiten Drittelpause recht schnell das 2-1 geschossen. Dann kam so ein wahrer Sturmlauf mit 4 Toren in knapp 8 Minuten, glaube ich, waren es. Trainer Jari Pasanen hat in der Pressekonferenz auch darüber gesprochen. Hören wir da auch mal kurz rein.
Erster Drittel, wie Daniel sagte, richtig tolles Eishockey, schnell, intensiv, hüben und drüben. Torschancen waren sicherlich auch da, aber gehört ja dazu. Gute Torhüterleistung. Aber erster Drittel hat mir richtig gut gefallen. Wie beide Mannschaften gespielt haben, natürlich wie meine Mannschaft gespielt hat. Ja, und dann hatte ich das Gefühl, dass zum Schluss, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Körner hatten. Ja, sicherlich die Tore in der richtigen Zeit dann auch getroffen.
Ja, wie kannst du dir das so erklären mit den Körnern? Kaufbeuren ist ja mit Sicherheit auch eine gut durchtrainierte Mannschaft. Seid ihr so stark?
Ich weiß nicht, wie die trainieren oder ich habe keine Ahnung, was die machen.
Du kannst nur von eurer Mannschaft sprechen.
Ich kann nur sagen von uns, dass wir eine ziemlich gute Fitness hatten, also bevor die Saison startet. Also jeder war ziemlich ready von Anfang an, hatte eine sehr gute Fitness und wir haben einen guten Sommer gehabt, auch im August dann. Und jetzt machen wir auch, also wir lassen nicht schleifen. Es wird jede Woche hart trainiert, auch im Training laufen wir viel und machen auch viel Krafttraining und so, sodass wir am Wochenende immer fit sind. Wir machen nicht zu viel, wir haben eigentlich eine gute Mischung, würde ich sagen. Und wir spielen natürlich auch viel mit rein. Und aus dem Grund haben wir dann auch gegen Ende oder so natürlich auch dann mehr die Kraft, vielleicht durchzuhalten. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die anderen Mannschaften machen, wie die trainieren, wie die spielen. Das weiß ich nicht, ich kann nur von uns reden. Und da sind wir schon eine ziemlich fitte Truppe eigentlich, würde ich sagen. Und vielleicht bringt das auch natürlich gegen Ende was, dass wir da noch die Kraft haben, denke ich.
Marinus, ein Spieler ist dann im letzten Drittel komplett im Rampenlicht gestanden, Willi Herwelleinen, Doppelpack erzielt, endlich, oder?
Ja, absolut. Man hat ja schon mal nach seinem ersten Tor gehofft, dass der Knoten endlich geplatzt ist. Ich hoffe, dass er jetzt endlich geplatzt ist. Doppelpack tut ihm sicherlich gut, hat der Mannschaft gut getan in dem Spiel. Man kann nur hoffen, dass er jetzt so weitermacht.
Hören wir mal rein. Jari hat auch ein bisschen was zu ihm gesagt.
Wille ist ein Torjäger, er hat nicht so oft getroffen dieses Jahr, aber heute haben wir gesehen, er hätte 3 Tore schießen können heute. Er hat sehr hart an sich gearbeitet, an seiner Fitness und allerlei Sachen. Und jetzt kommt auch, es ist jetzt schon 2-3 Wochen, wo er richtig gut spielt. Und jetzt die 2 Tore sicherlich ist die Belohnung für die harte Arbeit. Und Wille ist ein guter Spieler und vielleicht noch wichtiger in die Kabine, ganz toller Junge.
Genau. Ein toller Junge, ein guter Spieler, aber die Erleichterung rund um Wille wird groß gewesen sein in der Kabine.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns alle sehr gefreut für ihn nach dem Spiel. Auch natürlich haben wir einmal gejubelt für ihn, dass er einen Doppelpack erzielt hat.
Er hat in der Kabine einen extra Jubel von euch bekommen?
Ja, genau.
Okay.
Nur einen kleinen extra Jubel. Wir bekommen öfters mal Spieler, die besondere Leistungen natürlich erzielt haben. Und ja, wir sind natürlich auch froh, wenn er trifft. Ist schon ein wichtiger Spieler natürlich auch, wie er schon gesagt hat, auch in der Kabine und so, dass er natürlich auch mal die Tore macht, vor allem vielleicht, wenn jetzt auch der Hauni ausfällt oder sowas, dass wir vielleicht auch mal einen Wille vielleicht haben oder so, dass die Jungs mal, natürlich die performen schon gut, aber dass vielleicht auch so einer wie der Wille, dass er mal 2 Tore schießen kann und er hat jetzt auch wieder gezeigt, dass er es kann und ja, wir sind alle happy auf jeden Fall.
Der Trainer war mega happy. Der hat dann bei der Pressekonferenz schon gar nicht mehr gewusst, wen er noch alles loben sollte. Der hat einige aufgezählt, Marinus.
Es freut mich sehr, dass Nierischler getroffen hat heute. Der Junge hat hart gearbeitet und jetzt hat er getroffen. Sicherlich will er auch 2 Tore. Das hat sicherlich gut getan für ihn. Aber auch defensiv. Pascal Zerresen hat sein bestes Spiel gemacht. Hat richtig dominiert in die Defensivzone, super Spiel gemacht und Liste ist lang, ich könnte auch ein paar andere nennen, Kevin Handschuh, super gespielt, Zwickel, sehr gut gespielt. So.
Du warst jetzt nicht dabei in der Aufzählung, aber du bist eine Woche davor explizit erwähnt worden vom Trainer nach dem Spiel gegen Selb in der Pressekonferenz und gelobt worden. Kriegst du sowas mit und was macht das mit dir?
Also das habe ich gar nicht mitbekommen, ganz ehrlich. Ich schaue mir die Pressekonferenz eigentlich nicht an.
Nur gut, du kriegst das Lob vielleicht in der Kabine.
Ja, ab und zu mal. Aber ist auch noch nicht so häufig passiert, denke ich jetzt mal. Ab und zu schon. Aber man kann ja nicht immer einzeln gelobt werden oder sowas. Nee. Der Trainer redet ab und zu dann mal natürlich mit einem persönlich. Aber ja.
Aber ist dann schon...
Ja, klar, da freut man sich natürlich auch. Ja. Da geht man natürlich schon besser ins nächste Spiel rein und ins Training natürlich auch.
Ja. Ihr am Sonntag das Spiel in Freiburg war dann eigentlich komplett anders. Es ging Kaufbeuern, ihr wart früh in Führung, 2-0. Dann ging es eigentlich hauptsächlich nur noch ums Verteidigen. Wie hast du es denn miterlebt?
Ja, tatsächlich so, wie du es gesagt hast eigentlich. Also wir haben dann versucht, gefühlt irgendwie nur zu verteidigen, was ich teilweise gar nicht verstanden habe. Also eigentlich sollten wir unser Spiel genauso durchziehen, wie wir es auch immer machen, voll Offensive zu schalten. Die 2-0-Führung hat uns natürlich gut getan und muss auch dazu sagen, also dass unser Torwart, der Autier Oskar, hat da ein brutales Spiel gehabt. Also wie sonst auch natürlich, hält uns sehr auf dem Spiel, Und natürlich mit seinem, ich glaube, 5. Shutout, wenn es mich nicht ganz täuscht. Ja. Der ist schon wirklich einer unserer, oder der wichtigste Mann in den meisten Spielen, natürlich. Mhm. Und ja, hat uns da auch wieder eigentlich zum Sieg geführt, in, muss man natürlich sagen, in Freiburg. Natürlich 2 Tore und dann das Empty-Net-Tor. Ja. Und Freiburg hatte dann irgendwann auch keinen Auftrag mehr gegen uns. Und dann ging es eigentlich, wie gesagt, nur ums Verteidigen. Und
also das nächste Mal kann er die Pressekonferenz machen. Weil Jari Paasanen hat Folgendes gesagt.
Ich kann mich glücklich schätzen, dass wir heute mit 3 Punkten nach Hause fahren. Es war sicherlich kein 3-0-Spiel. Beste Mann auf dem Eis war unser Torwart. Er hat sicherlich ganz großen Anteil daran, dass wir jetzt gewonnen haben. Nemo, seine Mannschaft, hat richtig viel Druck gemacht, haben viele Torchancen kreiert, insgesamt mehr als wir. Aber wie gesagt, unser Tormann war wieder gut. Das war 5. Shoutout für ihn dieses Jahr und das ist so eine außergewöhnliche Leistung.
Ja, sehr viel Lob für Oskar Autio natürlich. Eigentlich wie jede Woche, wie nach jedem Spiel. Thomas, wie hast du denn das Spiel am Sonntag erlebt?
Ja, ich habe jetzt, muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich das erste Drittel richtig gut gefunden habe von den Star Wars. Das war sehr, sehr souverän gespielt und die 2 Tore auch mehr als verdient. Hat mich auch gefreut, dass Dominik Kolb getroffen hat, sein erstes Saisontor. Und natürlich, danach ist es ums Verteidigen gegangen und wenn man irgendwas noch bekritteln will an den Star Wars, das war in manchen Spielen schon in dieser Saison so, dass man nach einer Führung ein bisschen ja, sich zu sehr aufs Verteidigen verlegt hat. Und ich denke mal, sie sind im Sturm heuer so gut und auch kräftemäßig so gut, dass man da, glaube ich, den Gegner schon noch mehr unter Druck setzen kann und so das Spiel vielleicht ein bisschen souveräner noch gestalten kann. Aber ja, ich meine, auswärts schnell 2 Tore im ersten Drittel und dann noch schön das Empty Net drauf und zu null, was will man denn eigentlich mehr? Ja. Alles erreicht.
Ja, definitiv. Schauen wir nochmal auf dich. Du warst jetzt oft in einer Reihe mit Kevin Handschuh und Sebastian Zwickel. Am Sonntag war es ein bisschen anders. Norman Hauner war weg, Stefan Reiter ist ausgefallen. Du hattest mit Tobi Beck dann auf einmal einen anderen Mitspieler in deiner Reihe. Wie habt ihr euch denn zusammengefunden?
Ja, wir haben schon ab und zu mal zusammen trainiert. Und der Becky ist ein super Typ. Na, einfach zu spielen mit dem eigentlich. Und ja, das geht halt manchmal ziemlich schnell. Hast halt 9 Mitspieler oder eine rutscht eine Reihe hoch, eine rutscht eine Reihe runter. Und war ich trotzdem ganz gut. Teilweise natürlich nicht so viel Eiszeit zusammen gehabt, weil dann wieder auch Überzahl war und Unterzahl war und so. Und dann muss man, sieht man oft nicht zusammen drauf, ja, eigentlich. Dann ist es natürlich schwer, sich einzuspielen. Aber trotzdem würde ich sagen, hat eigentlich ganz gut geklappt, denke ich.
Hm. Du hast ja schon angesprochen, Norman fehlt. Stefan Reiter ist jetzt auch ausgefallen. Das letzte Wochenende wird vielleicht für dieses Wochenende auch noch nicht der Fall sein, dass er dabei ist. Jetzt wird es momentan gerade ein bisschen eng, oder?
Ja, jetzt wird es ein bisschen eng, ja. Jetzt fehlen uns ein paar Stürmer. Wir wollen natürlich auch mit 4 reinspielen, also das ist das, was der Trainer will, damit wir, wie gesagt, auch die Kräfte am Ende haben, um dann vielleicht auch gegen Ende mal auf 3 Reihen umzustellen oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie es halt das Spiel läuft. Und das ist natürlich schon wichtig, dass wir halt einen vollen Kader haben und jetzt mit den 2 Ausfällen, natürlich wird es halt schon ein bisschen enger jetzt natürlich, ja.
Und du hast aber in Bietigheim schon schlimmere Sachen letztes Jahr erlebt, gell? Also der Auswahl von 2 Stürmern ist jetzt wahrscheinlich nichts gewesen.
Ja, der Auswahl von wahrscheinlich 5 oder 6 waren es. Also, ja. Ich glaube, ein Spiel mit 12 Mann angereist oder so.
Und das ist relativ permanent auch, gell?
Ja, also ich glaube,
für längere Zeit.
Hier muss man sagen, bis jetzt, wie ich denke auch, es hat was mit dem Sommer vorbereiten und so zu tun, wie fit die Jungs sind und sowas natürlich. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass die Jungs letztes Jahr nicht fit waren in Bietigheim. Aber es gehört natürlich auch immer Verletzungspech und Glück dazu. Muss da sagen, toi toi toi, bis jetzt sind wir eigentlich gut durchgekommen. Natürlich, das mit Hauni war jetzt sehr blöd. Und mit Stefan Reiter auch. Ich denke jetzt nicht, dass es so lange brauchen wird. Ich habe keine Prognose. Aber bis jetzt haben wir eigentlich gut durchgehalten. Und in Bietigheim war es so vom ersten Tag an, also es hat ja schon angefangen nach dem 2. Vorbereitungsspiel mit Max Prommersberger, seiner Knieverletzung. Und da hat es dann gestartet. Wir waren kein einziges Saisonspiel komplett mit der Mannschaft, glaube ich.
Gut, die Voraussetzungen waren ein bisschen anders, weil es natürlich eine komplett neue Mannschaft war nach dem Abstieg aus der DEL.
Auf jeden Fall.
Und da hat man kein so geordnetes gemeinsames Sommertraining machen können, glaube ich.
Nee. Also
deswegen glaube ich, ist da in Rosenheim jetzt schon die Voraussetzungen
ganz anders. Wir hatten natürlich ein ganz anderes Team. Wir hatten drei oder 4 Jungs, die überhaupt zusammengespielt haben das Jahr davor.
Ja.
Also 2, 3 Stürmer und theoretisch 1 Verteidiger und 1 Torwart. Also das war die Mannschaft, die sozusagen, sonst waren ja alle neu von hier, von da, von überall zusammengewürfelt. Und es war natürlich dann eine ganz andere Sache.
Ja, kommen wir zu dem Neuen in Rosenheim. Fabian Kutschi, unser erstes Drittel beenden wir und wir gehen in unser zweites, das firmiert unter dem Namen Menschenskind. Und da geht es um deine Karriere und um den Typen Fabian Kutschi. Und ja, zu Beginn haben wir so ein kleines Spielchen, Fabian, das nennt sich 60 Sekunden. Und ich fange mit ein paar Sätzen an und du versuchst sie zu vervollständigen. Und wir schauen einfach, wie viele Sätze, dass wir in die 60 Sekunden unterbringen.
Okay.
Bist du bereit?
Ja.
Marinus, du stoppst die Zeit?
Jawohl.
Bist du auch bereit?
Ich bin auch bereit.
Dann gib Startsignal.
Dann Start.
Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, dann?
Fußballprofi.
Okay. In der Schule war ich?
Schlau.
Mein Lieblingsessen ist?
Döner.
Okay. Mein Kindheitsidol war?
Crosby.
Der beste Spieler, mit dem ich bislang zusammengespielt habe, war?
Riley Sheen.
Vor einem Spiel esse ich?
Hühnchen mit Reis.
Keinen Döner. Bevor ich aufs Eis laufe, mache ich?
Visier sauber machen.
Okay. Bei einer Auswärtsfahrt mache ich?
Schlafen.
In der Kabine sitze ich neben?
Hauner und Zwickel.
Meine Gespräche in der Kabine drehen sich um?
Eishockey und Business.
Der lustigste Starbucks-Spieler ist?
Colby.
Dieser Spieler steht am längsten vor dem Spiegel?
Travis.
Und stopp.
Da hätte sogar ich selber sein können. Nee, da machen wir Spaß.
Ja, Fabian, du bist in München geboren. Ja. Ein waschechter Oberbayer.
Ein waschechter Bayer, ja. Aber ich lasse lieber Bayerisch reden, weil lieber Schwäbisch.
Ja, was hast du denn Schwäbisches an dir? Bist du auch so ein Geiziger?
Ja, um ehrlich zu sein, ein bisschen schon.
Okay.
Ein bisschen bin ich schon geizig.
Ja.
Also das ist nicht gelogen so, im Schwarmland sind wir schon ein bisschen geizig. Also,
okay.
Man ist nicht geizig, ich würde sagen sparsam.
Ja. Jetzt kommt das Schwäbische gerade ein bisschen raus.
Ja, ein bisschen. Das ist schon. Das liegt uns im Blut, glaube ich.
Ja, du hast jetzt Döner gesagt und nicht Spätzle oder Maultaschen.
Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß nicht warum, aber Döner ist so. Das ist eigentlich so das Beste eigentlich. Aber ich muss ja leider dazu sagen, hier in Bayern, also hier in Rosenheim, gibt es nicht so gute Döner. Das bedrückt mich ein bisschen.
Die besten in Bietigheim, oder was?
Ja, Bietigheim ist schon gut mit dabei.
Ja.
Aber den besten Döner, den ich gestern war, in Berlin eigentlich.
Okay.
Muss ich sagen, ja. Also das ist schon eine 10 von 10 dort. Aber
ja, geht ja um die Zusammensetzung auch mit Kalbfleisch.
Ja, und so. Kalbfleisch, ja. Man darf ja nicht, ich bin ja schon ein bisschen Experte geführt,
ja.
Man darf ihn ja nicht Döner nennen, der muss mindestens irgendwie 65% Kalbfleischanteil haben, dass er überhaupt Döner heißen darf, sonst muss er, weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, Hackfleisch-Drehspieß heißt er dann meistens.
Okay,
na, weil wenn er nicht den Anteil erfüllt von Kalb und Rind sozusagen, dann wird der Hackfleisch-Drehspieß genannt, dann ist mehr Wasser und Gemisch mit dabei sozusagen. Also da gibt es voll viele Voraussetzungen.
Okay.
Und so 100% kenne ich mich auch nicht aus, aber...
Ich wollte jetzt schon gerade sagen, das Business, was du in der Kabine gesprochen hast, das ist ein dünnes Imperium dann, oder was?
Ja, nee, da gibt es schon verschiedene Sachen, aber ich liebe auch Spätzle und so. Und muss man auch dazu sagen, in Bayern sind die Spätzle auch nicht so. Vielleicht mache ich mir jetzt Feinde, kann sein.
Möglicherweise.
Aber ich bin nicht so dieser Knöpfle-Fan.
Ja.
Das gibt es ja hier meistens.
Ja.
Und bei uns im Schwarmland gibt es halt die langen Spätzle und die sind schon noch mal ein bisschen besser. Aber
ja gut, jede Region hat ihr eigenes...
Und Maultaschen sind halt schon auch was Geiles. Aber gut, ich bin trotzdem, ich mag das Essen ja auch. Also ich liebe Bayern. Ich bin ja, wie gesagt, in Bayern geboren auch. Und ich habe viele Verwandte in München und bin auch sehr oft in München. Und München ist auch eigentlich meine Lieblingsstadt in Deutschland.
Okay.
Und so, und deswegen hat mich auch gefreut, eigentlich hierher zu kommen, weil ich liebe auch die Berge und so. Mhm. Und wir sind auch ziemlich oft da unterwegs in den Bergen und Schnee liebe ich auch. Ich hoffe, dass es mal jetzt hier dann auch richtig anfängt irgendwann, weil in Bietigheim hast du eigentlich nie Schnee. Also wenn es in Bietigheim Schnee hat, dann hast du Schnee in ganz Deutschland.
Okay.
So in so ungefähr.
Das ist der letzte Fleck, wo Schnee
hat. Das ist so in der Gefühl der letzte Fleck, wo Schnee hat.
Ja, schön. Wunderbar. Ja. Eines muss ich noch nachfragen, Fußballprofi. Wie weit warst du weg?
Vielleicht wäre ich nicht Fußballprofi geworden, aber ich wäre es gern geworden. Nee, ich habe tatsächlich, bis ich 11 war, neben dem Eishockey auch Fußball gespielt.
Mhm.
Sozusagen, ich bin mit den Fußballschuhen, wir hatten Fußballtraining mit den Fußballschuhen ins Auto und habe mich im Auto angezogen und bin aufs Eis gegangen direkt, ohne Warm-up mal und so. Und ich war, muss von mir selber auch sagen, eigentlich ziemlich gut. Ich kenne auch viele frühere Fußballtrainer, die mich immer mal so treffen in der Stadt und sagen zu mir, hey, geil, dass du es geschafft hast, Eisprofi zu werden, aber im Fußball ist es auch weit gebracht.
Mhm, okay.
Also, wo ich da 9 war, 8 war, dann haben mich auch Vereine wie Stuttgarter Kickers und die ganzen in Stuttgart im Umkreis und Sonnenhof Groß Asbach und so, mhm, die waren damals auch Oberliga, also ja, dritte Liga. Stuttgarter Kickers ja auch zweite Liga teilweise. Mhm. Die haben mich da auch immer angefragt, oder Freiberg, die spielen jetzt auch mit der vierte Liga, glaube ja, ich, oder so. Immer, die haben auch eine ziemlich gute Jugendarbeit. Da um Stuttgart herum gibt es viele Vereine, wo auch viele Spieler rausbringen. In Stuttgart gibt es ja auch VfB, die haben ja auch eine brutale Jugendarbeit.
Ja. Ja.
Und da hatte ich auch immer mal wieder Anfragen und sozusagen, ich soll mal vorbeikommen für ein Probetraining und so weiter. Aber ich habe es mir dann auch überlegt, aber ich habe mich dann einfach für Eishockey entschieden. So, es waren am Ende dann mehr Freunde im Eishockey und so. Und ich wollte von Anfang an, habe ich auch gar nicht an Profi gedacht eigentlich. Ja. Erst wo ich so 14, 15 war, gefühlt, wo ich dann dachte, oh, ich kann ja doch was irgendwie und so. Und davor war das eigentlich eher mehr Spaß natürlich auch.
Mhm.
Und meine Eltern haben mich natürlich auch immer so super unterstützt. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie das Hinfliegen und Schwalbe machen im Fußball und so, das hat mir irgendwie genervt. Das nervt mich heute noch. Ich gucke gerne Fußball, aber nicht so gerne teilweise, weil mich das oft einfach aufregt mit Zeitspiel und Hinfallen und dies und das. Und dann habe ich gedacht, nee, Eishockey ist so eher diese richtige Männersportart meiner Meinung nach.
Warst du Stürmer?
Ja, ich war auch Stürmer. Also ich war jetzt kein Trickser, das bin ich auch heute nicht im Eishockey.
Ja.
Fußball bin ich es auch nicht, aber halt dieser also Stoßstürmer.
Fußball gemeint, Stoßstürmer.
Ja, ja, groß und Kopfbälle und so. Das
ja.
Und halt auch vielleicht ein bisschen Physis mitgebracht und so. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Ich glaube, wenn ich von heute auf morgen aufhören würde mit Eishockey, dann würde ich wahrscheinlich wieder Fußball anfangen.
Mhm.
Bisschen oder halt so ein bisschen hobbymäßig, ein bisschen Eishockey, ein bisschen Fußball, einfach alles so ein bisschen durch.
Ja, wir wissen im Fußball einige Vereine, die einen guten Stürmer brauchen,
ja,
hier in der Region.
Ja.
Aber der Aufschwung vom VfB dürfte dich jetzt gefreut haben, oder?
Ja, natürlich. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin ein Bayern München Fan.
Du sitzt zwei Löwen gegenüber.
Er ist Münchner, wir erlauben sie.
Ja, keine Ahnung, die Liebe war eigentlich immer zu Bayern München, weil ich auch da geboren bin und so ja, oft in München früher war mit der Familie und so. Ich hatte nie so den Bezug zum VfB irgendwie, ja, ich weiß nicht warum.
Okay. Ja, wie hat es denn bei dir begonnen? So, du hast gleichzeitig parallel beides
ja, gemacht. Ja, also mein bester Freund damals, oder immer noch sehr guter Freund, der ist Russe und man weiß ja, die Russen spielen ja meistens Eishockey eigentlich.
Ja.
Und der hat mich dann an einem Tag einfach mal gefragt, ob ich nicht einmal mitkommen möchte zum Training. Das war damals Sommertraining, da war kein Eis. Und da haben wir Trockentraining gemacht bei uns in Bietigheim mit dem Schläger und so. Da war damals einfach nur draußen Hockey spielen sozusagen. Mhm. Ne? Und dann habe ich eine Schläge in die Hand genommen, das erste Mal, und lief eigentlich ganz gut. Und dann hat mich der Trainer, aber auch Russe, hat damals mich angesprochen und gefragt, ob ich nicht einfach mal öfters kommen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, es macht mir Spaß eigentlich. Und dann bin ich öfters gekommen. Wir haben dann auch natürlich vor dem Haus gespielt mit mehreren Jungs und Kumpels, haben immer Eishockey gespielt.
So richtig Straßenhockey.
Genau, einfach. Ne? Und dann irgendwann habe ich gedacht, komm, ich gehe einfach mal zum Eistraining. Und dann haben wir im Eistraining angefangen, da war ich 6 dann quasi, wo ich das erste Mal in der Laufschule war. Und seitdem eigentlich nicht mehr aufgehört. Zum Glück.
Sehr schön, ja.
Zum Glück, ja, du hast deine komplette Jugend eigentlich in Bietigheim verbracht.
Ja.
Hast dann auch DNL 2 gespielt und bist da auf 78 Punkte gekommen.
Ja,
also schon ziemlich offensiv.
Ja. Ja, muss man sagen, ich hatte auch eine gute Reihe, gute Mitspieler natürlich auch. Ich war auch einer der Jüngeren. Damals hatte auch 2 sehr gute Mitspieler, wo auch gute Freunde von mir waren. Und dann klappt das natürlich auch einfacher, denke ich. Ja. Und, ja. Aber DNL ist natürlich auch noch eine andere Geschichte wie Profi-Eishockey dann. Im Endeffekt war ja auch nur DNL 2, aber trotzdem war nicht schlecht.
Ja, 78 Punkte muss man erst einmal machen.
Ja, ich wünschte, ich könnte auch mal wieder 78 Punkte machen.
Wünschen wir uns auch.
Also das wünschen wir uns alle, ja, genau.
Nee, aber...
Du hast dann in der Zeit auch die Nachwuchsnationalmannschaften durchlaufen und die U18-Weltmeisterschaft in Frankreich gespielt.
Genau, da haben wir U18-Weltmeisterschaft in Grenoble, war das, haben wir auch, sind wir auch aufgestiegen damals.
Und mit einigen bekannten Spielern?
Drin. Ja, ich war tatsächlich in einer Reihe mit dem Peterka.
Ich wollte
in
fragen,
der vierten Reihe war
ja,
er.
Ja,
er mit mir in der vierten Reihe.
Elias
Lindner auch mit mir. Wir waren damals in der vierten Reihe. Also die haben natürlich erst in der ersten Reihe angefangen. Und ich war von Anfang an schon in der vierten Reihe. Und dann irgendwann hat der Trainer gemeint, der Fischöder war damals der Trainer, der meinte, ja, zum Peterka, du bist zu offensiv, du brauchst einen, der auch defensiv für dich mitarbeitet. Und dann hat er mich mit dem in eine Reihe gesteckt. Ich dachte mir so, ja, okay, jetzt geht's los. Und also es war schon geil mit den Jungs. Der Peterka hat dann auch, also das werde ich auch nicht vergessen, da sagt er, im zweiten Spiel irgendwann, ich glaube, wir haben schon 5-0 geführt oder so, ich weiß nicht, dann sagt er zu mir, er macht den Michigan jetzt beim nächsten Wechsel. Mhm. Und dann sagt er, ja, du machst eh nicht. Und dann ist er aufs Eis und hat den Michigan, dann kann man auch noch heute auf YouTube googeln, ja. Peterka Michigan in Grenoble, und dann kann man das Video sehen, hat er den einfach ausgepackt während dem Spiel. Und dann habe ich gedacht, ja, der muss in die NHL sowieso, habe ich mir gedacht.
Okay. Ja, Tim Stützle war dabei, ja, Lukas Reichel war dabei, Max Schuber war mit dabei, Kapitän Simon Gnüpp.
Ja.
Okay, ihr seid aufgestiegen dann in die Topgruppe. Ja. Du hast 2 Tore beigesteuert.
Ja.
Weißt du noch gegen wen?
Nein, keine Ahnung.
Kein Michigan.
Nein, kein Michigan, auf jeden Fall nicht. Da wäre ich wahrscheinlich noch hingeflogen werden.
Gegen die Ukraine und gegen Gastgeber Frankreich.
Hast du getroffen. Okay. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Tatsächlich.
Ja, Erinnerung an Michigan.
Das war der Beste. Der hat gereicht.
Okay, und dann ist in Bietigheim weitergegangen.
Ja, Saison 2018-19, der erste im Herrenbereich damals.
Ja.
Da waren schon einige große Namen dabei. Wenn man jetzt mal aufzählt, natürlich Matt McKnight, ja. Tyler McNeely, Norman Hauner, Sean Weller, auch in Rosenheim alle sehr bekannt. War wahrscheinlich besonders erstes Jahr, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die Jungs haben ja auch ein paar Jahre schon bei uns gespielt. Die Jahre davor natürlich auch. Die waren ja auch, wie gesagt, schon hier, aber auch in Bietigheim schon Namen, große Namen. Für mich war es dann auch was Besonderes, halt mit denen alle zu spielen natürlich. Ne?
Mhm.
Das war ja auch dann das Ende von der Ära so ein bisschen auch. McKnight hat noch 2 Jahre, glaube ich, gespielt, ja, auch und so. Aber die Mannschaft war ziemlich gestanden in dem Jahr. Ja. Also die waren die letzten Jahre eigentlich schon teilweise schon so zusammen.
Wie ist das denn so, wenn man als Junger dann da reinkommt in so eine gestandene Mannschaft?
Ist schon schwer, muss man sagen.
Ja.
Also jetzt heutzutage ist es einfacher, würde ich sagen.
Ja.
Weil zum Beispiel wie beim Zwicky jetzt und so, man hat einfach durch die ganzen Jugendregeln hat man viele Junge in der Mannschaft. Man muss ja mindestens 2 U21 aufstellen, mindestens 2 U24, glaube ich, oder irgendwie,
ja,
so.
Ja.
Und man hat einfach so einen jungen Chor einfach so. Man hat viele, wo man sich ranhält und so, zum Beispiel. Zwicky hat jetzt mich, er hat einen Becky, der hat einen Kili,
mhm,
er hat einen Handschuh, oder Nirsch ist auch noch einer von den Jüngeren natürlich auch.
Ja.
Ist jetzt nicht mehr in der U-Regel, aber trotzdem von den Jüngeren, muss man sagen. Und wo ich halt gekommen bin, du hast ja schon die Namen aufgezählt, die sind alle über 30 gewesen.
Mhm.
Und sonst der nächste Jüngere war, glaube ich, am Anfang, weil dann kam auch irgendwann der Kneißler, aber der nächste Jüngere war der Yannick Wenzel, glaube ich, mit 98er Jahrgang.
Ebenfalls Rosenheimer.
Vielleicht. Auch Rosenheimer, ja. Und ich war als 2001, da war natürlich auch, ich war 16, 17, er war 19, 20. Der hat sich natürlich auch eher mit den Älteren unterhalten, wie natürlich jetzt so mit mir, weißt du?
Ja, klar.
Für mich war es schon ein bisschen schwer, weil, wie gesagt, die Mannschaft war gestanden, es war keine neue Mannschaft, mhm, so, und es war noch ein bisschen, in den letzten 6 Jahren hat sich trotzdem viel verändert. Da mussten die jungen Spieler damals schon noch mal ein bisschen mehr Scheiße mitmachen. Und bei mir war es wahrscheinlich schon noch soft. Also das Jahr, die 4 Jahre davor war es noch schlimmer wahrscheinlich.
Mhm.
Aber jetzt hat sich das ein bisschen gelegt, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist so die ganzen...
Ja, also was teilweise der Zwickel und der Kili sich erlauben in der Mannschaft, so, das hätte ich mir in 100 Jahren nicht getraut damals. Also ich hätte meinen Mund nicht einmal aufgemacht damals.
Da hättest du diesen Anschiss gekriegt.
Ja, diesen Anschiss oder halt irgendwelche Strafen machen müssen oder sowas. Aber ich fand es auch nicht schlecht, also nicht schlecht in dem Sinne, weil man lernt ja auch dann fürs Leben so. Man lernt, Respekt zu haben und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Jungs keinen Respekt heutzutage haben. Die haben alle Respekt. Aber ich meine, es ist nochmal ein bisschen anders. Jetzt so hat sich das, wie gesagt, geändert, weil damals gab es ja keine U-Regeln.
Genau.
Da gab es keine U-Regeln, dass du so und so viel spielen musst, also dass du aufgestellt sein musst und bla bla bla, du musst dir halt deinen Platz erkämpfen halt. Entweder du spielst oder du spielst nicht. Und für mich war es natürlich auch schwer, weil die ersten 10 Spiele hatte ich keinen einzigen Wechsel. Also 0 Minuten. Und war auch schwer für mich, ich war auch 17. Erstmal das Verstehen halt, warum, weshalb spielt man nicht.
Da muss man wenn mental
von der Jugend halt hochkommen mit viel Spielzeit und so, und dann in der Vorbereitung habe ich auch eigentlich gut gespielt, und da in der Vorbereitung wissen wir ja, da ist eigentlich egal, so, da spielt jeder irgendwie, und dann konnte ich es erstmal gar nicht begreifen, dann so, warum spiele ich jetzt nicht 10 Spiele, und weißt ja, im Profisport, da reden die Trainer oder so, reden nicht wirklich mit einem eigentlich, also zumindest damals war es nicht so wirklich.
Vor allem mit den Jungen natürlich.
Ja, also, und die Jungen ist halt so.
Das war dann ein Trainer, der sehr bekannt war, dass er auf die Älteren setzt.
Ja. Also zu mir wurde am Anfang gesagt, die Jungen, setz auf die Jungen, und dann war es, aber ist natürlich auch schwer, ich meine, ich war komplett unerfahren und so, ne? Aber ich habe natürlich auch nicht immer alles richtig gemacht und natürlich auch manchmal Übungen verkackt und manchmal Fehlpässe gemacht und so, ist ja auch irgendwie klar, aber es war halt ein bisschen, auf mich wurde halt ein bisschen mehr geguckt, weil es war halt teilweise ein großer Altersunterschied und so, aber wie gesagt, im Endeffekt, man lernt davon, man lernt viel, und so kann ich auch vieles weitergeben, so, ich rede oft mit dem Zwicky und sowas, wir jetzt auch nicht ewig alt, ich bin auch erst 23, aber ich fühle mich halt schon ein bisschen älter, weil ich halt auch, das ist meine, glaube ich, meine sechste Saison oder meine sechste, glaube ich, Profisaison in der zweiten Liga eigentlich, zwei Jahre DL natürlich auch. Und da versucht man trotzdem den Jungs auch irgendwie was mitzugeben.
Was zumindest gibst du denn mit? Gibt es konkret irgendwas, was du...
Ja, ich sage den Zwicky halt immer oder den jungen Jungs, also man darf eigentlich nie aufhören zu arbeiten, egal wie es ist, wo man spielt, ob man erste Reihe spielt, dritte Reihe, vierte Reihe, ob man auf der Tribüne sitzt, man arbeitet immer weiter an sich. Also man kann sich immer verbessern, mental, spielerisch, Krafttraining, technisch, immer gibt es irgendwas zu arbeiten, man darf nie aufhören. Und das ist schon wichtig, man muss auch immer, was ich auch immer sage, man muss immer zuhören und auch wenn man vielleicht mal nicht so viel Wechsel hat, muss man trotzdem irgendwie danach Kraftraum gehen, vielleicht die Wut rauslassen, ein bisschen, weißt du, wenn man danach einfach rausgeht und sagt, ah, scheiß drauf, so, krieg eh nicht mehr Eiszeit und so, dann ist es ein bisschen schwer, wenn man einfach danach in den Kraftraum geht und jetzt alles raussetzt, sagt, guck mal, jetzt mache ich erst recht. So, und dann, so verbessert man sich dann auch, so wächst man mental, man wächst überall und das ist schon wichtig auch natürlich, weil es gibt manche Spiele, die kriegen mehr Eiszeit, manche Spiele, die kriegen weniger Eiszeit. Das ist immer bei jedem anders natürlich, ne?
Ja, absolut. Du hast dann Eiszeit bekommen. Du hast nämlich per Förderlizenz in der Oberliga gespielt, in Sonthofen. Da war auch ein Spiel gegen Rosenheim dabei. Kannst du dich daran erinnern?
War das hier?
War in Sonthofen.
War in Sonthofen. Weil ich kann mich erinnern, dass ich hier nie gespielt habe.
Ja.
Also außer letztes Jahr. Oder
also während der Förderlizenzzeit war genau ein Spiel, wo du mit Sonthofen gegen Rosenheim gemacht hast.
Ja, das kann sein. Aber ich kann mich nicht an das Spiel erinnern, tatsächlich.
Ein trauriges Spiel für Rosenheim.
Wie viel ist ausgegangen?
9-5 für Sonthofen.
Ah, das war ein Standardergebnis damals. Kleinig, also da waren wir echt.
Aber nicht gegen Rosenheim.
Da haben wir verloren, oder? 9-5.
Nein, Sonthofen 9-5 gewonnen.
Na, das kann nicht sein, oder?
Doch?
Nein, das kann ich nicht.
Du könntest vielleicht bei Max Vollmeier nachfragen.
Da muss ich mal fragen.
Oder Luca Endres, der war damals im Tor.
Da muss ich mal einen Volli fragen. Muss ich mal fragen, ja. Nee, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern.
Torschütze zum 7-1, Fabian Kutschi.
Ah, echt?
Und zwar 7-1 nach 29 Minuten und 20 Sekunden.
Ach du Scheiße.
Was war da mit Rosenheim los?
Krass, also, was war da los?
Das frage ich mich auch jetzt. Auch wir fragen Max Vollmeier vielleicht dabei.
Ja, sollten wir vielleicht mal fragen nächstes Mal. Was war da los? Weil das war, es war in Sonthof war geil. Ich habe es richtig geliebt, ja. Muss man sagen.
Weil du viel Eiszeit bekommst.
Ja, ich habe viel Eiszeit bekommen. Und ja, es wurde auch viel auf mich geschaut. Ich wollte mehr in Sonthofen spielen wie Bietigheim damals. Ja. Weil ich einfach die Chance hatte, da zu spielen und auch Profi-Eishockey zu schnuppern. Und so natürlich die Eishalle und das drumherum war jetzt nicht professionell arg, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Aber trotzdem habe ich es geliebt. Also ich bin einer, ich brauche nicht viel, ich brauche nicht irgendwie Top-Kabine und so. Klar, wenn man es hat, ist schön, aber ich meine, im Endeffekt ist es wichtig, dass die Mannschaft funktioniert und dass man als guter Mitspieler hat, mit dem man sich auch gut versteht und das auch außerhalb vom Eishockey. Ich meine, Sonthofen ist auch direkt in Bayern eine schöne Stadt, hat auch viel Schnee immer gehabt und so. Mein erster Tag, wo ich dort war, war Schneesturm und es hatte 1,50 Meter Neuschnee oder 2 Meter, also es war komplette Eskalation.
Ja.
Da war überall in Deutschland war Eskalation, da sind sie auf dem Eichelberg querliegende LKWs gewesen und so. Also es war der erste Tag, wo ich angekommen bin. Ich dachte, ich bin im Paradies angekommen. Weil ich war dann auch, ich hatte keine Wohnung, ich war beim Geschäftsführer, hatten ein Zimmer und da war ich zu Gast bei denen quasi und am nächsten Tag da wäre der Schnee zu schwer gewesen fürs Dach und dann mussten wir aufs Dach und den Schnee runter.
Okay.
Habe ich ihm geholfen, dann bin ich vom Dach in den Schnee reingesprungen, weil der Schnee so hoch war. Also es war, wie gesagt, es hat einfach, ich habe einfach geliebt dort, weil...
Eskalation ist Paradies, habe ich das erste Mal gehört.
Ja, ich liebe einfach den Schnee, deswegen Winter ohne Schnee, da brauche ich auch keinen Winter dann.
Also das stimmt.
Es ist dann kalt und nass für was?
Ja, dann gehen wir weiter mit, wir machen in Bietigheim weiter,
ja.
Meister in der DEL2,
ja.
Aufstieg, in der Heimat, mit dem Heimatverein aufzusteigen und Meister zu werden, was Schönes gibt es ja gar nicht, oder?
Ja, also es war richtig geil, natürlich der Aufstieg, aber es war einfach auch blöd, weil man keine Fans da hatte.
Es war Corona,
es war kein einziger Fan da, du konntest den Pokal in Kassel nur, also was heißt nur, deinen Mitspielern also zeigen, aber du konntest ja für niemanden jubeln. Ja. Also,
keine Feier daheim dann, nichts.
Wir waren halt, die Saison ging bis Ende Mai fast oder Mitte Mai, das war ja Ewigkeit in Corona. Hat ja auch erst im November gestartet oder so, ich weiß ja gar nicht, irgendwann ziemlich spät.
Genau.
Und dann war fast Ende Mai, wo wir überhaupt Meister geworden sind. Und wir haben ja jedes Mal fast zweimal verloren, um dann wieder 3 Spiele zu gewinnen. Und wir waren dann alle am Ende so durch. Weil jeder wollte eigentlich nur noch nach Hause oder halt irgendwo zur Familie oder in Urlaub, weil die Ausländer müssen ja auch irgendwann heim. Die waren ja auch dann teilweise schon von August bis Mai in Bietigheim ja eigentlich. Und wir waren eigentlich so durch. Wir haben natürlich eine Meisterfeier ein bisschen gehabt. Die Fans sind gekommen, haben uns im Bus gejubelt und so weiter. Aber man durfte ja eigentlich ja gar nichts machen. Ja. Und das war schon ein bisschen schade.
Ja.
Deswegen ist mein Wunsch, mein Traum, dass wir das nochmal schaffen hier in Rosenheim. Und mit den Fans will ich gar nicht wissen, was dann passiert. Also dann, wenn wir aufsteigen sollen, also in die erste Liga mit den Fans und also in der Stadt, dann ist, glaube ich, Ausnahmezustand. Ich weiß nicht, wie es war, als ihr in die zweite Liga aufgestiegen seid. Habe ich gehört, soll krass gewesen sein.
War auch.
Aber wenn das passieren sollte, dass wir dieses Jahr oder nächstes Jahr, weiß ich ja nicht, aufsteigen, dann ist, glaube ich, hier Ausnahmezustand. Da haben, glaube ich, keine Läden mehr auf. Und das Bier wird der Flötzinger auch nicht mehr nachproduzieren können. Wahrscheinlich.
Wenn das Bier ausgeht, ist schlecht.
Ja.
Dann ist Eskalation anders gesagt. 2 Jahre DL.
Ja.
Was hast du gelernt? Was nimmst du mit?
Ja, also Höhen und Tiefen, ja, natürlich da auch. Wir hatten natürlich auch viele Höhen. Im ersten Saison ist man natürlich auch eine neue Mannschaft. So keiner weiß, wie die Mannschaft spielt und so. Deswegen haben wir uns auch gut gehalten, würde ich sagen, in der ersten Saison. Wir hatten auch echt eine geile Truppe in der ersten Saison, weil wir natürlich auch die fast alle Jungs, die aufgestiegen sind, sind auch dann geblieben. Mhm. Viele, auch René Schofs und so, der Bietigheimer Legende war, konnte es dann in die erste Liga schaffen. Und mit dem habe ich dann auch öfters, also viel in der Reihe gespielt. Und da hatten wir auch so, was da das Erfolgsrezept war, dass wir halt, wie gesagt, wir hatten schon viele Jungs, die den Aufstieg mitgemacht haben, die motiviert waren, den Standort halt auch irgendwie in der Liga zu lassen. Also irgendwie das Schaffen wieder mit der Mannschaft, mit den Jungs, wie sie alle heißen, dass wir das schaffen, wieder also in der Liga zu bleiben. Und das war auch natürlich eine extra Motivation, denke ich. Und es war echt auch eine geile Saison für mich auch. Die 2 Jahre natürlich. Natürlich im zweiten Jahr ein bisschen blöd, dass wir dann wieder abgestiegen sind. Aber auch in den großen Eishallen und so zu spielen, das ist schon was sehr Geiles, wo ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich das schaffen sollte, in die DL zu kommen. Weiß man ja nie. Braucht viel Glück, entweder man wird halt unterschrieben oder man steigt halt auf. Und in dem Fall war es halt auch noch mit meinem eigenen Heimatverein. Ja,
das war schon besondere Geschichte.
Besondere Geschichte eigentlich, ja.
Ja, die besondere Geschichte ist dann ein bisschen wie ein Boomerang zurückgekommen, wenn man sagen kann, ihr habt den ersten Abstieg gehabt, nach 2 Jahren in der DL. Ja. Letztes Jahr kam dann gleich der zweite hinterher. Du hast dich dann dazu entschieden, das erste Mal von deinem Heimatverein wegzugehen.
Ja.
War das gleich so nach dem Abstieg klar, okay, jetzt mal was anders?
Ja, das war direkt klar. Also ich wollte nicht direkt in die Oberliga gehen. Ich sehe mich da noch nicht eigentlich und deswegen wollte ich was Neues probieren. Ich wollte schon länger mal was Neues probieren eigentlich. Mhm. Ist natürlich nicht dazu gekommen. Es wäre auch blöd zu sagen, hey, wir werden Meister, ich gehe weg.
Ja.
Und dann zweimal, also ein Abstieg war auch nicht, war natürlich schlimm von der DL. Schade, aber für mich war es dann auch die Chance, in der DL2 in Bietigheim nochmal durchzustarten. Und bei dem Abstieg war mir dann klar, ich möchte nicht in die Oberliga, ich möchte was Neues probieren. Deswegen hat es mir auch ein bisschen das Herz zerrissen, damals dann, wo wir abgestiegen sind.
Ja.
Klar, muss auch dazu sagen, ich war wirklich einer der wenigen in der Mannschaft, der wirklich richtige Bindung vielleicht hatte zu dem Verein, weil, wie wir schon vorhin geredet hatten, sind halt fast 18 neue Spieler da gewesen.
Ja.
Klar, für die war es auch scheiße und die fanden es auch schlimm, weil viele von denen wären auch noch ein Jahr geblieben. Aber im Endeffekt ist es halt der Heimatverein, der absteigt. Und dann hat es mir auch ein bisschen das Herz zerrissen dann am Ende, wo ich dann halt auch wusste, natürlich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, halt auch mal wegzugehen von zu Hause.
Was waren so die ersten Gedanken, wie du gehört hast, Rosenheim ist interessiert?
Ja, ich war eigentlich gut motiviert natürlich, also wir haben ja hier gespielt und die Spiele waren immer geil, also die Banken waren scheiße, muss man sagen, jetzt sind sie top und natürlich auch die Fans, wie wir schon vorhin gesagt haben, war immer eine geile Stimmung und ich habe es immer gefeiert, hierher zu kommen eigentlich, weil auch wenn man dann vom Bus nach so 3 Stunden Schlaf aufwacht und sieht die Berge und sieht halt so hier alles, das hat mir eigentlich immer gut gefallen und ich wusste auch, dass Rosenheim auch an sich eine schöne Stadt ist. Und da war eigentlich schon fast ziemlich gleich von Anfang an klar, dass wenn da ein Angebot kommt, dass ich da auch hin möchte.
Hm. Marinos, Berge sind ein Riesenthema, hören wir gerade.
Ja, Berge sind im ganzen Star Wars-Team gefühlt ein Riesenthema.
Ja,
gibt's ja einige Bergliebhaber, Lukas Laub, Shane Hanna, der sich, glaube ich, verliebt hat in die Berge.
Ja.
Pascal Zerressen, kann man, glaube ich, weitererzählen.
Ja,
so auf draußen sehr viele. Fotos zu machen,
genau. Ja, klar.
Hast du schon Tipps bekommen? Oder wo gehst du?
Ja,
welche Berge taugen dir
besonders? Ich fahre immer, also wir fahren meistens in Richtung Österreich oder so, gucken ein bisschen da. Ich bin immer am Schauen, wo es immer schöne Seen gibt oder irgendwo hin zum, ich weiß, Hintersteiner See. Ich weiß nicht, ob ich das versagt, das fand ich richtig geil. Ja. Da kann man auch ein bisschen hochwandern, im See baden und sowas. Hat mir richtig gut gefallen. Und sonst auch Richtung Salzburg und sowas, da gehe ich auch immer wieder. Guck immer, wenn wir an freien Tagen haben, natürlich auch irgendwo in die Landschaft zu gehen. So. Also ich finde halt, Berge ist halt schon was, auch natürlich ein Gefühl von Freiheit und Natur.
Ja.
Und was ich noch vielleicht noch ein bisschen mehr lieb wie die Berge, ist das Meer. Aber das hat man natürlich in Deutschland nicht so gut, deswegen würde ich sagen, ist Berge schon mal besser. Vor allem das Meer ist überall eigentlich gleich. Es ist ja im Endeffekt ein Meer. Ne? Und Berge ist, jeder Berg ist irgendwie anders.
Ja. Gut, Italien ist jetzt nicht so weit weg, sage ich mal.
Nee, das stimmt.
Da kann man auch mal.
Ist mal schnell unten, ja.
Wochenendausflug.
Ja, nee, aber gefällt mir gut. Ich komme ja auch aus dem Kosovo und da sind auch am Rande von unserem Ort, von unserer großen Stadt, sind auch viele Berge und so. Da gehen wir auch öfters mal hoch und ein bisschen wandern und so. Da gibt es jetzt nicht so die besten Wanderwege. Ist jetzt nicht so wie in Deutschland ausgebaut, würde ich jetzt mal sagen. Aber man kann schon bisschen spazieren gehen und so.
Fabian, du bist ein hervorragender Stichwortgeber, weil das Thema Kosovo steht eigentlich als nächstes auf meiner Liste. Wie wir im Sommer telefoniert haben, da warst du unten im Kosovo und hast bei deinem Onkel, oder?
Ja, genau.
Und der hat Landwirtschaft und Stall und Kühe.
Ja.
Und du bist da schon ein bisschen integriert gewesen, oder?
Ja, die
Landwirtschaft mitgemacht, bist du da auf die Wiesn gewesen, hast du einen Stall ausgemistet, hast du Kühe gemolken?
Ja.
Alles, oder?
Ja, also Kühe gemolken jetzt nicht unbedingt, aber ein bisschen natürlich helfe ich schon auch im Stall und so. Wenn die da ein bisschen Hilfe brauchen, dann ist nicht jeden Tag so, das muss man auch klarstellen. Aber nee, mein Onkel hat da wir haben, glaube ich, 4 Hektar Fläche und da haben wir auch, also ich glaube, 6 Kühe hat er gerade. Und auch ein großes Gewächshaus und sowas und baut viel an und so. Ich helfe da immer gern mit. Wir haben da selber ein Haus gebaut, direkt neben dem Haus von meinem Onkel, also vor 3 Jahren fertig geworden. Kleines Haus und ich gehe eigentlich fast immer, wenn ich Zeit habe, gehen wir runter. Ja. Ich war jetzt auch im November-Break, war ich 5 Tage unten und im Sommer gehen wir meistens auch. Also jetzt war ich 1 Monat, da habe ich auch viel trainiert und so. Und es ist meine zweite Heimat. Ich kann die Sprache auch fließend. Mhm. Eigentlich, also fast fließend, so gut wie es geht. Schreiben kann ich nicht, das ist ein bisschen komplizierter.
Okay.
Aber sprechen kann ich gut und ist einfach so eine zweite Heimat einfach. Das ist schon.
Du hast damals gesagt, dass du mit dem Anhänger runtergefahren bist und jede Menge Trainingsmaterial mit runtergenommen hast.
Ja, das war auch ein bisschen eine Tour. Wir sind mit dem Anhänger, es sind ja 1800 Kilometer.
Ja.
Und wir sind über Montenegro gefahren, das waren so 28 Stunden. Mit dem Anhänger, normal braucht man so zwischen 20 und 24, aber mit dem Anhänger natürlich ein bisschen mehr. Bin auch ein bisschen schneller gefahren im Anhänger, wie vielleicht erlaubt manchmal, muss man auch sagen. Aber ja, aber ich habe voll einen Anhänger. Also der Touran von meinen Eltern durfte 1400 Kilo ziehen, ich hatte genau 1395 oder so, also war voll beladen.
Okay.
Mit allem möglichen an Zeug, also auch Eishockey-Tor war dabei, Schießplatten, Pucks, paar andere Sachen, dann Bett, alles mögliche war drin, Schrank, weil wir sind ja vor 3 Jahren das Haus fertig geworden, ich hatte noch kein schönes Bett drin und so. Und dann hat mein Papa gesagt, komm, wir haben Sachen übrig, weil meine Eltern sind umgezogen, packen wir alles rein und dann fahren wir halt runter. Mhm. Meine Freundin wollte eigentlich nicht wirklich mit, um ehrlich zu sein, mit dem Anhänger.
Hatte die noch Platz überhaupt?
Die hatten noch Platz, ja, weil das Auto war auch voll. Also die hatte noch Platz, aber sie wollte eigentlich nicht mehr, weil, also sie fährt schon überall mit, aber sie hat gesagt, mit dem Anhänger 100 auf der Autobahn ist schon echt, also 110, sagen wir mal.
Ja, mit so einem vollbeladenen.
Also das zieht sich schon. Vor allem in Kroatien hast du mal fast 800 Kilometer nur geradeaus und irgendwann wird es halt echt zäh. Also das ist halt, und danach ist halt nach Montenegro sind nur noch Berge, berghoch, bergrunter, berghoch, bergrunter. Mhm. Und aber musst halt auch mal einen Toten sterben, muss man sagen. Da musst du ja auch mal mitkommen. Ich habe zu dir gesagt, ich zahle dir auch einen Flug, wenn du willst. Also du kannst auch vorfliegen, ich fahre auch alleine. Ja. Aber das wollte sie dann auch nicht. Sie wollte mich auch nicht allein lassen. Ich gesagt, ja, okay.
Ist er richtig?
Ich habe es dir angeboten, habe ich gesagt, aber wie du möchtest.
Ja, dann haben wir genug, oder? Über Fabian Kutsche privat. Nein, genug gibt es nicht. Es gibt noch vieles. Hast du mittlerweile eine Lederhose?
Ich habe eine gekauft, ja.
Ja.
Also die aber keine 2.000, 3.000 Euro wie der Volli. Weil das habe ich nicht. Das, aber ich habe mir eine gekauft.
Also die Rosenheimer Wiesen hast
die habe ich überlebt.
Ja, mit Lederhose.
Mit Lederhose und mit der Laubi hat mir noch so eine Weste hat er mir auch noch geschenkt. Vielleicht habe ich es falsch ausgesprochen, weiß ich nicht. und Hemd, und das hat gereicht.
Da war es gut ausgerüstet.
Also war ich gut ausgerüstet. Schuhe habe ich auch, vom Kolbi habe ich Schuhe bekommen. Socken habe ich mir noch gekauft und dann...
Haben die Stabelspieler Sammlung gemacht
für dich? Der Kolbi, der hat keine Ahnung, 8 Paar Schuhe zu Hause oder sowas. Was weiß ich, was der alles zu Hause hat.
Und die passen dann auch.
Die haben auch genau gepasst. Auch, okay. Die waren ein bisschen vielleicht zu groß, aber ist egal. Für einmal reicht es schon. Und für hoffentlich nächstes Jahr nochmal.
Ja, das hoffen wir auch.
Das hoffe ich auch.
Fabian, dann gehen wir in die Zukunft ein bisschen. Und zwar aufs nächste Wochenende. Unser drittes Drittel heißt Zukunftsmusik. Und da schauen wir auf die Spiele am Wochenende. Die Stars empfangen am Freitag um 19.30 Uhr den Tabellenführer aus Krefeld. Ein besonderes Highlight. Am Sonntag geht es dann zu den Lausitzer Füchsen. Und so viel Werbung muss sein. Die OVB Sportredaktion bietet in den Printausgaben sowie auf allen Kanälen von OVB Media alles zu den Stars: Interviews, Spielanalysen, Bewertungen und aktuelle Fotos. Ein Heimspiel gegen den Tabellenführer. Schöner geht's einfach nicht.
Ja, ich hoffe auf eine ausverkaufte Halle. Das wäre schon sehr wichtig.
Wäre das zweite Mal dann noch ein Landshut-Spiel,
ja, das also ausverkauft wird? Wenn die Fans kommen, wenn nicht jetzt, wann dann? Also jetzt ist Tabellenführer und wir sind auch nicht so weit weg vom Tabellenführer. Würde ich jetzt sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es genau sind. Ja,
punktemäßig glaube ich schon ein
bisschen. Aber wir haben auch zwei Spiele mehr.
Genau.
Also das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ne? Also 2 Siege wären 6 Punkte theoretisch, dann bist du nicht mehr so weit.
Das stimmt.
Die planen wir übrigens gerade ein.
Ja. Also ich plane das auch ein. Also ich plane nichts anders ein. Deswegen, also es wird ein spannendes Spiel.
Ja.
Denke ich. Die sind sehr gut. Ich weiß gar nicht, die haben jetzt auch eine Siegesserie, glaube ich sogar.
Ja. Ich glaube, 11 oder 12 Spiele sind es inzwischen schon.
Ja, das reicht auf jeden Fall langsam. Und dann wird es Zeit, dass die Siegesserie mal gebrochen wird. Und das hoffe ich, dass es vor einem ausverkauften Haus hier ist. Mhm. Wir sind auf jeden Fall heiß und ready. Der Coach stimmt uns schon gut ein heute im Training. Ja.
Ja, Krefeld, Tabellenführer. Ja. Was macht sie denn aus? Wie kommen wir sie denn bezwingen?
Es wird schwer, wie gegen jede andere Mannschaft auch. Also ich würde sagen, für uns ist jeder Gegner ist schwer. Man kann jeden Gegner gewinnen, man kann gegen jeden Gegner verlieren, auch in der Liga. Das hat die Liga schon oft genug gezeigt. Mhm. Das Wichtigste ist natürlich die Defensive. Und wir haben einen super Torwart, wie wir schon vorhin gesprochen haben. Der muss auch wieder sein 100% bestes Spiel geben. Und in der Defensive müssen wir ein solides, einfaches Spiel spielen. Mhm. Und die Scheiben einfach rausbringen aus der Defensive. Und dann offensiv müssen wir einfach unseren Offensiv-Turbo anschalten und Chancen kreieren, alles aufs Tor bringen irgendwie, um da den Torwart zu bezwingen und dann halt vielleicht auch mit einem Tor oder mit 2 Toren einfach schon das Spiel zu gewinnen. Wenn wir eine gute Defensive haben, brauchen wir nicht so viele Tore schießen.
1-0 sind auch 3 Punkte.
Ja. Im Endeffekt fragt keiner wie. Hauptsache die 3 Punkte sind auf dem Konto.
Genau. Eben. Du hast die gute Defensive angesprochen. Auf euch wird viel Arbeit zukommen. Ihr seid aber da ganz gut gerüstet. Vor allem auch du und Kevin Chancho in Unterzahl. Das wirkt schon sehr eingespielt. Und ja. Was ist da so euer Geheimnis?
Ja, unser Geheimnis. Also wir haben eigentlich kein Geheimnis. Wir sagen immer 100% geben und immer drauf gehen. Also das ist unser Geheimnis eigentlich, dass wir immer versuchen, die Gegner immer unter Druck zu setzen, dass die einfach nicht ihre Zeit haben, ihre Plays zu machen. Also es fängt schon an im Vorchecken, dass wir versuchen, immer drauf zu gehen und denen einfach keine Zeit zu lassen. Und das ist jeder, der mal ein Powerplay gespielt hat, weiß, dass das eigentlich das Schlimmste ist. Wenn man immer Druck hat, man weiß, okay, einer kommt hinter, einer kommt von vorne, so man hat nicht diese Zeit und dann passieren Fehler schneller. Dann denken die Gegner vielleicht, hier ein Pass oder nein, doch nicht. Und dann verzögert man, dann kriegt man vielleicht einen Fehlpass hin oder sowas. Und das ist halt eigentlich so ein bisschen unser, also ein Geheimnis gibt es eigentlich nicht so. Das spielen wir eigentlich immer
so PK. Vollgas, oder?
Aber einfach Vollgas. Ja. So, wir sprechen uns davor aber ab, wir haben so ein bisschen unsere Taktik, was wir wie machen. Und dann einfach Vollgas.
Du hast im Interview im Sommer gesagt, dass du mehr Verantwortung übernehmen willst. Du hast ein sehr gutes Jahr in Bietigheim gehabt. Du wolltest aber den nächsten Schritt gehen. Jetzt spielst du Unterzahl, du führst die 4. Reihe als Center an. Ist das so, was du dir vorgestellt hast?
Ja, so lala. Also ich habe mir natürlich schon noch ein bisschen mehr auf, vor allem auch vielleicht scoring-technisch, weil ich habe letztes Jahr gut angefangen und dieses Jahr läuft es noch nicht so super, würde ich jetzt mal vielleicht sagen. Und da möchte ich schon nochmal meine Chancen vielleicht nutzen und da halt mehr aggressiv gehen. Aber natürlich, das Jahr Unterzahl spielt, das habe ich letztes Jahr sogar nicht so oft gespielt. Eher Überzahl, was jetzt wahrscheinlich auch vielleicht kommen wird durch vielleicht die Verletzungen. Aber Unterzahl ist natürlich auch vom Trainer eine Sache des Vertrauens, denke ich. Weil ich hatte zum Beispiel einen Trainer letztes Jahr, der gesagt hat, Überzahl lasse ich die spielen, kein Problem. Aber Unterzahl lasse ich eher die spielen, die Erfahrung haben und Vertrauen haben. Und jetzt ist halt gerade zum Beispiel vielleicht eher andersherum. Mhm. Und man muss halt diese Chance immer so annehmen, wie es halt ist. Man kann im Endeffekt nichts ändern. Und man muss immer sein Bestes geben und dann halt versuchen, vielleicht nach oben eher durchzustarten und sowas, wie sich einfach hängen zu lassen.
Und ja, man sieht, Trainer Jari Pasanen muss ja Vertrauen in euch haben. Ich meine, es ist ja nicht so oft, dass wirklich zwei so junge Spieler zusammen in Unterzahl spielen.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch also was interessant am Anfang, weil ich habe jetzt gedacht, okay, Unterzahl hat er mir ja gesagt, dass ich das spiele. Habe jetzt aber gedacht, dass ich vielleicht mit dem älteren Unterzahl spiele und der hat Kevin auch vielleicht mit dem älteren spielt, sodass man sich das vielleicht eher so macht. Aber dass wir zu zweit eigentlich jetzt, ist er zwei Jahre jünger wie ich noch und ich auch noch, dass wir zusammen das machen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich finde, das ist fast so mit uns, wir sind halt ein eingespieltes Team, wie wir vorher gesagt haben.
Das macht
dann Spaß oder es funktioniert auch gut zusammen und das ist natürlich auch eine gute Vertrauenssache vom Trainer halt natürlich auch. Ja. Ne? Und das finde ich auch sehr wichtig eigentlich, weil wir sind jetzt auch nicht welche, die oft Überzahl gespielt haben in der Saison und dann kannst du dir so die Kräfte sparen für die Überzahl-Jungs, dass quasi das genau halt aufgeteilt ist, so okay, die Jungs spielen Unterzahl, weil die nicht Überzahl spielen und die spielen, es gibt natürlich auch welche, die Überzahl spielen und Unterzahl spielen müssen, ist ja klar, weil man hat ja nicht so viele Spieler, dass es jetzt geht, aber so kann man sich die Kräfte sparen, das machen vielleicht andere Vereine anders, hatte ich früher auch so, dass halt die Jungs, die sowieso schon 30 Minuten Eiszeit hatten gefühlt mit Überzahl, haben dann auch noch Unterzahl alles gespielt und dann sind halt die anderen Jungs auf der Bank gehockt, so und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht und mir macht so sehr Spaß, mit Kevin in der Unterzahl zu spielen.
Ich habe ein bisschen auf deine Daten geschaut. Es ist natürlich, die Eiszeit ist deutlich nach unten gegangen.
Ja.
Natürlich dann auch die Punkteproduktion nur ein bisschen. Ja. Aber dafür hast du die bei den Bullies schon mal verbessert.
Ja.
Und vor allem in der Plus-Minus-Bilanz auch.
Ja, das war. Also über letzte Woche brauchen wir gar nicht reden, den Plus-Minus. Ja, da war ich Spitzenreiter gewesen, glaube ich. Ne?
Nein, es war minus 10, also das war nicht so.
Nee.
Stimmt jetzt?
Ich glaube nicht.
Also ich habe nachgeschaut. Aber
also ich glaube, ich bin bei Plus Minus der Schlechteste in der ganzen Liga gewesen letztes Jahr. Wenn es mir nicht täuscht.
Müssen wir nochmal nachforschen.
Dann müsst ihr nochmal nachforschen. Ich glaube,
okay.
Ich bin mir nicht ganz 100% sicher, aber es war auf jeden Fall so teilweise, dass der Spitzenreiter war.
Minus 26.
Ja, schau. Siehst du, das ist halt natürlich auch, Eis, vielleicht auch, weil ich viel Eiszeit hatte letztes Jahr und wir natürlich auch viele Spieler auf den Sack bekommen haben.
Ja, klar.
Und wenn du
wenig Spieler bist und viele Verletzte hast, dann hast du viel Eiszeit, aber kriegst du wahrscheinlich früh
Gegentore. Ja, das war auch oft so. Und
ist so.
Ich bin halt auch einer, der, sagen wir mal so, wenn es oft auf den Backcheck drauf ankommt, so, dann bleibe ich manchmal länger, um halt meinen Verteidiger noch zu helfen. Vielleicht, wenn vielleicht andere Stürmer mal beim Backcheck sagen, nee, ich gehe mal wechseln.
Ja.
Und ich sehe mich dann halt auf Verantwortung so, nee, ich kann jetzt nicht irgendeinen anderen in die Scheiße reiten. So. Ich versuche dann wenn ich den Backcheck zu Ende zu fahren, die Scheibe rauszukriegen und dann halt wechseln zu gehen. Und dann oft kassiert man genau in dem Wechsel dann auch noch das Tor. Aber ja, ist halt so.
Gut, dann wollen wir, dass deine Bilanzen weiter steigern. Am Sonntag geht es nach Weißwasser. Du hast vorher irgendwie so ein O gemacht.
Warum? Fahrt ist nicht so angenehm immer. Also da, aber... Im Endeffekt ist es ja auch egal.
Ziemlich weit, oder?
Oder ja, was ist ich da? Ich weiß gar nicht. 500, 600 Kilometer, oder?
Ja.
Also 600, 700 oder so.
Ja.
Ich glaube, die weiteste ist Krefeld und dann kommt schon Weißwasser, glaube ich. Wenn es mir nicht täuscht.
Zieht sich dann ein bisschen hin.
Ja. Und vor allem also auch 17 Uhr spielen, das darf man auch nicht vergessen. Wir werden wahrscheinlich so um 5 Uhr losfahren oder so, denke ich mal. Aber wird dann Bus nochmal 4 Stunden geschlafen wahrscheinlich und so und dann wird es schon.
Also nicht vor dem Freiburg-Spiel, habt ihr ja noch trainiert hier auf heimischem Eis und gefrühstückt gemeinsam?
Ja.
Das wird diesmal nicht möglich sein, oder?
Ich denke nicht, nein.
Ich habe schon gedacht, dass das neue Erfolgsritual für auswärts wird.
Ja, also es kommt immer darauf an, wie weit die Busfahrt ist, denke ich, und wann das Spiel ist. Aber in Freiburg waren jetzt auch 450 Kilometer, waren auch 5 Stunden Busfahrt.
Ja.
Aber das Spiel war auch erst 18:30 und wir hatten quasi um 7 Uhr Treffpunkt und um 9 Uhr war die Abfahrt. Oder 7:45 und so. Und dann weißt du, also es macht eigentlich keinen Sinn. Vielleicht machen wir es auch doch, das weiß ich nicht. Im Endeffekt... halbe Stunde Training oder sowas, vielleicht kein Eistraining, sondern nur ein Krafttraining oder sowas. Das geht dann auch, aber ich weiß es noch nicht. Es ist noch kein offizieller Plan. Erstmal ist Krefeld der wichtigste Plan.
Ganz wichtig, Freitag 19.30 Uhr gegen den Tabellenführer.
Ja.
Dazu wünschen wir euch ganz viel Erfolg.
Ja, danke auf jeden
Fall. Alles Gute, auch dir persönlich weiter und dass bald der erste Treffer auch fällt.
Ja, hoffentlich. Ich bin dran am Arbeiten.
Wünschen wir. Und das... Liebe Zuhörer, war hart gecheckt, Ausgabe 51, diesmal mit Fabian Kutschi. vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, Fabian, dir hat es Spaß gemacht mit uns.
Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet, weil das sagt meine Freundin immer, ich rede ein bisschen zu viel. Und nicht nur meine Freundin, eigentlich fast alle. Aber ich denke, es war okay.
Na, wir hätten schon auch noch mehr fragen können, aber das
ist ja, okay.
Alles gut.
Wie ihr möchtet.
Dann viel Erfolg nochmal.
Dankeschön.
Euch, liebe Fans, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, entweder bei Hart gecheckt oder persönlich im Stadion. Servus, ciao.
Und kommt's in die Halle.
Genau.
Perfekt. Ciao.
Danke, servus.
Das war die neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Moderation und Skript Thomas Neumeier und Marinus Obermeier. Produktion Hans-Jürgen Ziegler. Alle Episoden gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe von Hart gecheckt.